Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 2. November. Heute mit folgenden Themen. Es steht offensichtlich nicht gut um den Kasperli im neuen Stück des Splätterli-Theaters. Metzgete in Anus Blietschwil ist eine Ode an den pubertären Humor, an Sex und Gewalt. Und warum sogar ein Schweizer Bundesrat zurücktreten musste, als in Russland die Revolution begann. In unserer historischen Rubrik Zeitsprung blicken wir auf die Oktoberrevolution vor 100 Jahren zurück. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Michael Spahr.
Die Situation für Migranten und Migrantinnen in Libyen und in angrenzenden Ländern wie Niger sei äußerst prekär und Europa müsse mehr Verantwortung übernehmen, das sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga in einem heute publizierten Interview mit der Wochenzeitung WOZ. Die Bundesrätin reiste kürzlich nach Niger und spricht auch über ihre Teilnahme am EU-Afrika-Gipfel vor 2 Jahren in Malta. Die EU habe kein einheitliches Konzept, was gegen die Armut in Afrika getan werden könne. Sommaruga gibt zu, dass auch die Schweiz und Schweizer Grosskonzerne eine Mitverantwortung daran tragen, warum in vielen afrikanischen Ländern immer noch viele Leute migrieren wollen, um der Armut zu entfliehen. Zwar leisteten die Länder des Nordens 130 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe pro Jahr, doch gleichzeitig zügelten europäische, amerikanische und asiatische Konzerne 1 Billion Dollar illegal wieder aus Afrika ab. Sommaruga spricht sich zwar gegen die Konzernverantwortungsinitiative aus, fordert aber mehr Transparenz bei Finanzflüssen der Rohstoffkonzerne. Die Solarunternehmung Meyer Burger baut in Thun 180 bis 250 Stellen ab. Schon länger kriselt es beim Hersteller von Solarzellen. Im Bund analysiert der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz die Situation und sagt, die Thuner Industrie könne nicht mit China mithalten. Meyer Burger will seine Produktion nämlich ins kostengünstige China verschieben. Die Gewerkschaft Unia fordert den Kanton Bern auf, eine Taskforce einzusetzen, um möglichst viele Stellen in Thun zu retten. Die Stadt Bern soll ein Haus der Vereine erhalten. Soeben hat eine breite Trägerschaft angekündigt, in 2 Wochen den Verein Ringhof Haus der Vereine zu gründen. Ähnlich wie in anderen Städten soll so ein Haus Vereinen und kleinen Nichtregierungsorganisationen kostengünstige Räume bieten können. Wir haben im Info darüber berichtet. Der Wunsch des Vereins ist, dass die Stadt Bern die Liegenschaft Ringhof am Nordring in der Berner Lorraine übernimmt, dort wo noch bis Mitte 20er Jahre die Kantonspolizei eingemietet ist. Soll die Stadt dann ein Haus für Vereine schaffen? In Bern benutzen immer mehr Menschen den öffentlichen Verkehr und oder fahren Velo. Das zeigt der jüngste Städtevergleich Mobilität. Auch in den anderen Städten im Vergleich sieht es ähnlich aus. Neben Bern ist auch in Basel, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich die Bevölkerung gewachsen. Dieses Wachstum habe überall auch zu mehr Verkehr geführt, doch nicht beim Autoverkehr. ÖV und Velo hätten dieses Wachstum kompensiert. Der motorisierte Individualverkehr nehme ab. In Bern zum Beispiel steigt die Anzahl der autofreien Haushalte und beträgt bereits 57%. Das Problem sieht die Stadt Bern im Moment bei den Fußwegen. Diese haben abgenommen. In Zukunft soll der Fußverkehr besser gefördert werden. Wir kommen noch zum Wetter. Es bleibt in den nächsten Tagen trotz Bewölkung meist sonnig. Die Temperaturen betragen im Moment noch 13 bis 14 Grad. Am Sonntag sacken die Temperaturen dann unter 10 Grad, es beginnt zu regnen und am Montag kann es sogar vereinzelt schneien.
Rabe Info.
Das Schlimmste, was in einem Kasperli-Theater normalerweise passiert, ist, dass der Kasper zusammen mit dem Seppli jemandem einen harmlosen Streich spielt. Nicht so im Splatterli-Theater. Hier gerät der Kasperli ziemlich schnell in eine Lawine. Andere Puppen begehen Selbstmord, werden geschändet oder umgebracht. Die Meinungen über das Stück Metzgete in Anus Blietschwil gehen weit auseinander. Es ist die 8. abendfüllende Produktion des Splatterli-Theaters, wobei sich dieses zum ersten Mal ein Klassiker der Weltliteratur vorgeknöpft hat, Titus Andronicus von William Shakespeare. Die Geschehnisse wurden aus dem alten Rom in die Innerschweiz verlegt. Ansonsten geht es aber in der Splatterli-Adaption nicht weniger brutal und blutig zu und her als in der literarischen Vorgabe mit ihren 14 Toten. Ein Bericht von Gisela Feutz.
Da, da, da.
Dass es um den Kaspar nicht gut steht, das wird schnell einmal klar. Und dass es sich hier wahrscheinlich auch um kein gewöhnliches Puppentheater handelt, auch.
Ja nein, jetzt ist der Doppel auch noch in eine Lawine reingekommen. Ich glaube sie nicht, hey, so ein Idiot.
Willkommen in der Welt des Splatterli-Theaters. Hier geht es brutal und blutrünstig zu und her. Hier wird genüsslich Ekel provoziert. Für ihre 8. Produktion hat sich die Crew des Splatterli-Theaters, bestehend aus Nina Steinemann, Patrick Gehrig, Jürg Plüss und Nico Fehr, einen Klassiker aus der Weltliteratur vorgeknöpft. Titus Andronicus von William Shakespeare. Jürg Plüss erklärt.
Der Patrick ist schon lange mal mit dem gekommen und es ist ihm so immer im Kopf herumgegeistert, weil das halt schon eine Steilvorlage ist für das Splatterli, weil es halt wirklich ein sehr blutrünstiges Stück ist. Also es ist wirklich abartig. Ja, es hat sich wie so angeboten. Und wo wir dann mit dem Dominik Buscher mal zusammengeguckt sind, mit dem Autor, der das geschrieben hat, ist das wie klar gewesen. Und also auch er hat dann da, ist dann sofort dabei gewesen. Und jetzt haben wir das natürlich ein bisschen weggenommen vom Römischen Reich und haben das in ein Kaff in der Innerschweiz irgendwo, ja, irgendwo in ein Bergbauernkaff verleiht.
Das Bergbauerkaff heisst Anus Blietschwil, der Stein des Anstoßes, Bauland, und zwar Bauland, welches sich der angehende Gemeindepräsident George Göppel unbedingt unter den Nagel reißen will, weil er dort sein ganz persönliches Grand Hotel bauen will.
Aber ein 18 Loch Golfplatz braucht die Fläche, um ins Grand Hotel braucht einen Golfplatz. Titus, das Grand Hotel Göppel mit einer Schönheitsklinik und einem Golfplatz.
Da davon verstande ich nicht, George. Aber ich kann nicht einfach das Land, das ich von meinem Vater Geld habe, verscherbeln.
Es fehlt mir nur noch die Sacherli, Titus.
Der Landbesitzer Titus Andermatten willigt schlussendlich ein, Göppel sein Land zu verkaufen, aber nur, wenn dieser verspreche, seine Tochter Lavinia zu heiraten. Göppel ist alles andere als begeistert von diesem Kuhhandel, denn Lavinia ist hässlich wie die Nacht und außerdem will Göppel doch eigentlich Tamora heiraten, die thailändische Dorfprostituierte. Zum Schein willigt er trotzdem ein zur Heirat. Andermatten hingegen schmiedet insgeheim noch ganz andere Pläne. Davon betroffen, Göppels thailändische Geliebte.
Aber warte nur, morgen an der Gemeinderatssitzung werden wir gerade beschließen, dass wir sie und ihre drei Söhne, den Chiron, den Demetrius und den Olarbus, uns schaffen. Dann muss dich die Lavinia nicht mehr mit dieser gelben Schlampe teilen. Warte nur, Göppel, Schorsch. Du lernst mich noch kennen.
Als ich einer der drei Söhne von Tamora Nguyen Pengpet Wantang Wassermann Gang Bangkok, so der Name der Prostituierten, als sich also einer der drei Söhne aus lauter Angst vor der Ausschaffung das Leben nimmt, fordert seine Mutter blutige Rache.
I want revenge. I want you to make him and his family suffer. I want you to torture him and his family.
Yes, mother. Torture is fine. We have to plan this carefully.
Was folgt, ist ein blutiger Schlagabtausch aus Verstümmelung, Schändung, Mord und Kannibalismus. Passend zum Gemetzel im Inhalt heißt das Stück dann auch «Metzgete» in Anus Blitzschwil. Es ist Puppentheater für Hartgesottene, was das Splätterli-Quartett in seiner achten Produktion zeigt. Mit viel Freude an Fäkalhumor und Ekelerregendem werden hier genüsslich die Grenzen des guten Geschmacks und Erträglichen ausgelotet. Puppen werden geschändet und getötet, Hände werden ab- und Zungen herausgeschnitten, Fleischpasteten sind mit Kunstblut getränkt und Puppenejakulat spritzt quer durch den ganzen Raum. Anfänglich sei das Stück auch für das Ensemble selber etwas gar derbe Kost gewesen, sagt Patrick Gehrig.
Ja, ja. Als wir das erste Mal uns durch die Adaption durchgelesen haben, hat es definitiv Sachen gegeben, die wir so zweimal leer geschluckt haben. Und wir sind auch recht lang nervös gewesen, im Sinn von, wie das Publikum darauf wird reagieren. Wir haben es wollen machen, wir haben es wollen ausprobieren. Es ist ganz vieles, ist tatsächlich so im Originalstück inne, also das haben wir nicht grausliger gemacht. Wir wollten das so ausprobieren und haben aber schon einen Bammel gehabt, wie die Leute darauf reagieren. Weil es doch teilweise ziemlich unter die Gürtellinie geht.
Lavinia, was machst du
in dieser
Schnauze?
Für seine Ode an den pubertären Humor, an Gewalt, Sex und Fäkalsprache bedient sich das Splätterli-Theater allerlei verschiedener Mittel. So werden gewisse Szenen mit selber gebastelten Handfiguren nach klassischer Puppentheatertradition gespielt. Manchmal verkörpern die Schauspieler selber ihre Figuren. Dann wird mittels Kamera ein Miniaturbühnenbild groß projiziert. Gemüse, Gurken und Playmobil-Figuren kommen zum Einsatz. Und Musiker Nico Fehr liefert mit seiner Gitarre den passenden Live-Soundtrack. Die Vielfalt an Mitteln und Ausdrucksformen macht Metzgete in Anus Blitzschwil zu einem durchaus sehenswerten Stück Puppentheater, wenn auch nur für Hartgesottene.
Es ist sicher ein Stück, das polarisiert. Also es hat Leute gegeben, die haben es super gefunden. Ich finde es grossartig. Ich finde es eines vom Besten, von den besten Stücken, die wir gemacht haben. Es gibt andere, die könnten mit nicht so viel anfangen. Ja, vorbeikommen und sich selber ein Bild machen.
Das Splätterli-Theater zeigt seine Metzgete in Anus Blitzschwil ab heute Abend bis und mit Sonntag im Schlachthaustheater. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Homepage info.rabe.ch. Gleich geht's bei uns um 100 Jahre russische Revolution und darüber, was die Schweiz dabei für eine Rolle spielte. Jetzt gibt es aber erstmal eine kleine musikalische Revolution. Hier sind Firewater mit ihrem Song «A Little Revolution».
Just no good.
shoes. But if you come at me, you're gonna find a fighter. Your camera's gazing down from cold surveillance towers, but in our darkest hours, it's only getting brighter. Fast burning.
Radio-Info. Zeitsprung.
Vor 100 Jahren veränderte ein Ereignis die Welt nachhaltig. Am 7. November 1917 kam es in Russland zur Oktoberrevolution. Oktober deshalb, weil damals in Russland noch der julianische Kalender statt der gregorianische benutzt wurde. Damals gab es in der Schweiz weder Radio noch Fernsehen noch irgendeine andere Quelle, über welche die Bevölkerung umfassend und schnell informiert werden konnte. Es gab zwar Berichte in Zeitungen, doch vieles blieb damals im Dunkeln und der Alltag war dominiert vom damals tobenden Ersten Weltkrieg. Die Welt war sich also kaum bewusst, dass an diesen Tagen im November in der damaligen russischen Hauptstadt Petersburg Weltgeschichte geschrieben wurde. Nicht vorauszusehen war, dass die russische Revolution und die damit verbundene Gründung der Sowjetunion die Weltpolitik bis ans Ende des 20. Jahrhunderts beeinflussen würde. Was es gab, waren offizielle Berichte von Diplomaten, welche damals auch die Schweiz erreichten. Heute können Historiker und Historikerinnen daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie die Menschen die Ereignisse damals wahrgenommen haben. Michael Spahr hat mit dem Historiker und Kenner der diplomatischen Dokumente der Schweiz, Sascha Zala, über die revolutionäre Zeit gesprochen in unserer historischen Rubrik «Zeitsprung».
Mit heroischen Bildern und Tönen ließ der sowjetische Filmemacher Sergei Eisenstein die Revolutionen von 1917 in Russland nachspielen. Dramatisch war sicherlich auch die Wirklichkeit in der damaligen russischen Hauptstadt Petersburg. Schon Ende 1916 brodelte es im Reich, das vom Zaren Nikolaus II. Mit harter Hand regiert wurde. Der damalige Gesandte der Schweiz in Petersburg unterschätzte die Situation völlig und schrieb im Januar 1917 nach Bern, es werde weder zu einem dynastischen Wechsel noch zu einer sozialen Revolution kommen. Der Historiker Sascha Zala erklärt, wie es zu dieser Fehleinschätzung kam.
Die Kriegserfahrung prägt massiv auch die Wahrnehmung der Situation in Russland. In diesem Sinne analysiert die schweizerische Diplomatie vor Ort die Situation, sieht das Brödeln, aber ist eigentlich durch die Kriegssituation noch überzeugt, dass der Krieg eigentlich als Deckel fungieren wird und dass es zu keiner Explosion kommen wird. Das ist die Phase vor dann der eigentlichen Revolution.
Dann kam die erste große Revolution in Petersburg. Die Februarrevolution, bei welcher der Zar abgesetzt wurde und Russland zum ersten Mal eine bürgerliche, also nicht adelige Regierung erhielt. Bald wurde jedoch klar, dass sich die Situation nicht stabilisierte. Eine Gruppe der Revolutionäre, die kommunistischen Bolschewiki, wollten die Revolution weitertreiben. Sie begannen, die sozialistisch-liberale Regierung, die nun an der Macht war, zu bekämpfen. Die Bolschewiki wollten die sogenannte Diktatur des Proletariats errichten und die gesamte Wirtschaft verstaatlichen. Nun veränderte sich die Lageeinschätzung des Schweizer Diplomaten in Russland. Sascha Zala vom Forschungsprojekt Diplomatische Dokumente der Schweiz Todis erklärt:
Ja, die schweizerische Diplomatie ist natürlich unmittelbar beunruhigt über die vermögensrechtlichen Situationen in Bezug auf Schweizer Bürger. Also immer bei Umschürze ist quasi der erste Ansatz der Diplomatie zu schauen, wie es mit Schweizern geht. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von hochproblematischen Situationen. Die Situation wird auch verglichen mit der Französischen Revolution. Es kommt auch zu summarischen Morden, also Abrechnungen. Und die Schicht von Schweizer Bürgern, die eigentlich Karriere gemacht hatten in Russland und durchaus auch zu Vermögen kamen, diese Leute standen unter großer Gefahr.
Die Schweiz war in einer sehr speziellen Situation vor 100 Jahren. Offiziell war sie während dem Ersten Weltkrieg neutral. Sie hatte dem wohl wichtigsten russischen Revolutionären Lenin Unterschlupf geboten. Sie war ein sicherer Ort, doch sie war auch innerlich gespalten.
Die Schweiz war in einer sehr heiklen Situation während des ganzen Ersten Weltkrieges, viel mehr als während des Zweiten Weltkrieges, als dann die geistige Landesverteidigung quasi einen Schweizer Gefühl konstruieren konnte, also diese schweizische Propaganda, das Land immun von ausländischen Einflüssen einmachen konnten, sowohl gegen Faschismus und sowohl gegen Nationalsozialismus. Das war eben im Ersten Weltkrieg nicht der Fall. Und die Schweiz war geteilt, die Sympathien im Land waren geteilt. Auf der einen Seite die Deutschschweizer mit der Mittelmächten, also mit dem Deutschen Reich, und auf der anderen Seite die französischsprachige Schweiz mit der Entente.
Dass die Romandie auf der Seite von Frankreich, England und dem zaristischen Russland war, und die Deutschschweizer Politik auf Seite Deutschlands riss das Land fast auseinander. Hinzu kamen die Sozialisten und Sozialistinnen, die mit der Revolution in Russland liebäugelten und die Zugreise Lenins von Zürich nach Petersburg organisiert hatten. Laut dem Historiker Sascha Zala hofften sie,
dass durch einen Separatfrieden zwischen Russland und Deutschland die russische Revolution dann wirklich durchgreifen könnte und so auch zu einer Weltrevolution kommen könnte.
Daraus entstand eine ungewöhnliche Allianz. Der Deutschschweizer FDP-Bundesrat Arthur Hoffmann und der Sozialdemokrat Robert Grimm wollten auf einmal beide das Gleiche, nämlich einen Frieden an der Ostfront zwischen Russland und Deutschland.
Hoffmann war es ziemlich klar, dass eigentlich die Schweiz im Banne Deutschlands stand, vor allem ökonomisch, und eine Stärkung von Deutschland beziehungsweise eine Erhaltung überhaupt von Deutschland im Interesse der Schweiz stand. Und in diesem Zusammenhang haben dann die beiden eine Sondierungen gestartet, um eben zwischen Deutschland und Russland einen Separatfrieden in diesem Ersten Weltkrieg zu ermöglichen.
Der Sozialdemokrat Grimm reiste ins revolutionäre Russland in geheimer Mission. Grimm war zwar kein Freund Lenins, aber er hatte mitgeholfen, ihm die Rückreise nach Russland zu ermöglichen. Das heißt, er hatte gute Beziehungen. Dann passierte ein Missgeschick. Eine geheime Nachricht von Grimm an Hoffmann kam in der Schweiz in die falschen Hände und wurde veröffentlicht, erklärt der Historiker Sascha Zala.
Der Plan wurde international publik, was einen internationalen Skandal bedeutete, weil die Schweiz sich in diesem Fall eindeutig nicht neutral verhielt. Und die Schweiz kam sofort diplomatisch massiv unter Druck. Und das ist der Grund dann, wieso Hoffmann dann sofort seinen Rücktritt als Bundesrat bekannt gab.
Sascha Zala, der das Forschungsprojekt Diplomatische Dokumente der Schweiz Todis leitet, zieht Parallelen zu einem späteren historischen Ereignis. Fast 30 Jahre später, am Ende des Zweiten Weltkriegs, stolperte noch einmal ein Schweizer Außenminister über eine Russland-Affäre.
Als eigentlich 1945 wird auch der schweizerische Außenminister, nämlich Marcel Pilegola, auch zurücktreten und wiederum auch wegen der russischen Frage. 1945 geht es dann darum, dass die Schweiz keine Beziehungen zur Sowjetunion unterhält und der Versuch der Schweiz, die Beziehungen zu normalisieren, scheitert und aus diesem Grund wird dann Pilegola zurücktreten. Also die These ist ziemlich naheliegend, wenn man sagen würde, die schweizerische Strategien in beiden Weltkriegen, um sich außenpolitisch zu befreien, besteht darin, den Außenminister zu opfern, in Anführungszeichen, und beides Mal geschieht das in der russischen Frage.
Blenden wir wieder zurück ins Jahr 1917. Im Herbst übernehmen die Bolschewiki unter Lenin gewaltsam die Herrschaft über Russland. Lenins Machtübernahme nach der Oktoberrevolution bleibt auf wackeligen Füßen. Zwar kann sein Mitstreiter Trotzki einen Friedensvertrag mit Deutschland aushandeln, doch die Front verschiebt sich innerhalb des Landes. Die Rote Armee unter Trotzki kämpft nun gegen die Weiße Armee, einem Zusammenschluss von gemäßigten russischen Sozialisten, Konservativen, Nationalisten und Demokraten. Der nun folgende Bürgerkrieg dauert fast 5 Jahre und der damit einhergehende Terror fordert Millionen von Toten. Kurz nach der Revolution bleiben die diplomatischen Beziehungen der Schweiz und Russland bestehen, denn die damalige Schweiz anerkennt in erster Linie Länder und nicht im Besonderen Regierungen. Das heißt, in diesem Fall, Russland bleibt einfach anerkannt, wer auch immer an der Macht ist. Die Bolschewiki senden sogar eigene Gesandte nach Bern.
Die einzige Bedingung des Bundesrats, wie immer in diesen Fällen für Ausländer, ist, dass sie sich nicht an propagandistische Tätigkeiten beteiligen und dass sie einfach nicht quasi in innenpolitische Vorgänge in der Schweiz eine Rolle spielen. Und es brödelt auch in der Schweiz. Die Oktoberrevolution hatte ja eigentlich gezeigt, dass ein revolutionärer Umsturz durchaus in Griffnähe war, dass das durchaus im Rahmen des Machbaren war. Eigentlich waren solche revolutionäre Tätigkeiten seit der Französischen Revolution ja nicht mehr passiert, aber man merkt, also der Krieg hat natürlich europaweit, weltweit die Bevölkerung massiv geschwächt. Es herrscht auch eine Hungersnot und die soziale Frage wird akut. Und in diesem Zusammenhang brödelt es auch zunächst zunehmend in der Schweiz und es kommt dann zum Landesstreik.
Am Ende des Ersten Weltkrieges kommt es nicht nur in Russland zu Revolutionen, sondern auch andernorts, zum Beispiel im Deutschen Reich. Kein Wunder hat die etablierte bürgerliche Schweizer Politelite Angst, auch vor einem Umsturz in der Schweiz. Gut ein Jahr nach der Oktoberrevolution bricht der Bundesrat die Beziehungen zu den Revolutionären in Russland ab.
Der Aufhänger ist eben, dass der Bundesrat dieser sowjetischen, also dieser russischen Mission vorwirft, dass sie eben propagandistisch tätig ist. Heute wissen wir, dass diese russische Mission keinen direkten Einfluss auf den Landesstreik hatte, aber für die Zeitgenossen war wie die Gefahr vorhanden und dann kommt es zu diesem Bruch.
Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen bedeutet nicht, dass sämtliche Brücken zwischen der Schweiz und Russland abgebrochen werden. Einzelne revolutionäre Schweizer und Schweizerinnen wandern sogar nach Russland aus, weil sie große Erwartungen an den ersten sozialistischen Staat überhaupt haben. Der damals noch völlig bürgerliche Bundesrat hingegen bleibt hart. Er kann es sich leisten, meint der Historiker Sascha Zala.
Vermutlich kann man sich diese sehr unnachgiebige Haltung nur leisten, weil es eine Art Surrogatbeziehungsnetz gab, nämlich ein Ersatznetz an diplomatische Beziehungen durch den Roten Kreuz. Also es gab, das IKRK unterhielt in beide Länder zwei Posten mit zwei Personen und diese haben eigentlich ein Minimum an Beziehungen aufrechterhalten.
Die Folgen der Oktoberrevolution, insbesondere der darauffolgende blutige Bürgerkrieg, lassen Russland noch eine Weile nicht zur Ruhe kommen. 5 Jahre nach der Revolution wird das Land zur Sowjetunion. Lenin stirbt bald darauf. Stalin übernimmt und regiert das Land ein Vierteljahrhundert äußerst autoritär. Eine erneute Revolution findet erst Ende der 1980er Jahre statt. Sie kommt allerdings nicht von der unzufriedenen Bevölkerung, sondern vom damaligen mächtigsten Mann im Land, Michail Gorbatschow. 1991 wird die Sowjetunion aufgelöst.
Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 2. November. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Unter info.rabe.ch findet ihr jetzt auch weitere spannende Infos, Videos und Bilder über 100 Jahre russische Revolution. Darunter auch den Film «Oktober» vom sowjetischen Regisseur und Filmpionier Sergei Eisenstein. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11 Uhr. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spar und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.